Hallo und herzlich willkommen zu Nachgefragt. Mein Name ist Antoinette und ich bin Medienredakteurin bei Open Doors. Richtig schön, dass ihr auch im neuen Jahr wieder mit dabei seid. Vor ein paar Tagen haben wir den neuen Weltverfolgungsindex veröffentlicht. Das ist eine Rangliste der 50 Länder, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Und eine Person, die gerade ganz besonders viel mit dem Weltverfolgungsindex zu tun hat, ist Markus Rode, unser Leiter von Open Doors Deutschland. Mit ihm wollen wir heute hinter die Kulissen blicken und einen genauen Blick darauf werfen, wie Christen weltweit verfolgt werden. Herzlich willkommen, Markus.
Ja, gerne.
Markus, jedes Jahr um diese Zeit hast du eine Menge Interviews und zur Vorbereitung darauf hast du auch einen richtig dicken Ordner mit stapelweisen Informationen, die sich in so einem Berichtszeitraum ansammeln. Darunter finden sich aber hauptsächlich auch sehr schlimme Geschichten und eine Menge Leid wieder. Was macht das mit dir? Wie gehst du damit um?
Ich versuche das aus der Perspektive von Jesus zu sehen. Jesus ist der Sieger. Er ist der Erste, der Letzte und er ist gegenwärtig. Und wenn ich das aus der Perspektive sehe, dann weiß ich zum einen, Verfolgung nimmt zu. Und das ist ja auch das, was wir jedes Jahr sehen. Wenn der Weltverfolgungsindex rauskommt, dann muss ich leider immer wieder erzählen und sagen, ja, es tut mir leid, es ist schlimmer geworden. Es tut mir leid, dass ich diese Botschaft weitergeben muss. Es tut mir leid, dass unsere verfolgten Geschwister noch mehr leiden müssen. Aber gleichzeitig weiß ich, dass Jesus mit ihnen ist, dass die Zusagen gelten. Und dann nehme ich eben eine andere Perspektive ein. Ich nehme nicht nur die Perspektive ein, es ist alles schlimmer geworden, sondern ich möchte diese Hoffnung nicht aus dem Blick verlieren, diese lebendige Hoffnung, dass genau da, wo Christen verfolgt werden, sie ja deshalb verfolgt werden, weil sie Jesus Christus bekennen. Und damit sind sie Salz und Licht, auch in den schwierigsten, wirklich brutalsten Umständen. Und das ist etwas, worüber wir dankbar sein dürfen. Aber wir dürfen natürlich auch nicht aus dem Blick verlieren, dass sie unsere Hilfe brauchen, aber gleichzeitig, dass wir ja mit ihnen verbunden sind und wir haben damit was zu tun. Und da muss man sich drauf einlassen, denn Jesus hat gesagt, wenn ein Glied leidet, dann leiden die anderen mit. Aber es kommt noch der andere Teil. Wenn ein Glied geehrt wird, dann freuen sich die anderen mit und das gehört genauso mit dazu.
Danke für diesen Einblick irgendwie auch, das Ganze nochmal von einer anderen Seite zu betrachten. Wir haben jetzt aber auch ja sehr viele verschlossene Länder. Allein wenn man sich die Top 10 raussucht aus dem Weltverfolgungsindex, darunter finden wir zum Beispiel Nordkorea, Somalia, Jemen und Afghanistan, alles sehr verschlossene Länder. Wie bekommt Open Doors überhaupt Informationen aus diesen Ländern?
Das ist in der Tat sehr, sehr schwierig, weil ja gerade in diesen Ländern die Christen oft im Untergrund nur noch ihren Glauben leben können. Und deshalb sind wir in gewisser Weise natürlich auch undercover in diesen Ländern. Wir müssen vorsichtig sein, weil wir könnten sonst nicht nur unsere Organisation in Gefahr bringen, sondern auch die verfolgten Christen selbst. Und das, was aber, glaube ich, ganz wichtig ist in diesen Ländern, ist, dass man natürlich über lange Zeit Vertrauen aufbaut. Wir sind mit eigenen Teams vor Ort. Wir versuchen natürlich immer, Menschen zu finden, die selbst aus diesen Nationen kommen, die selber also Teil der verfolgten Gemeinde sind. Denn wenn ich dorthin reise und würde sagen, ja, ich bin jetzt der Vertreter zum Beispiel in Somalia, oder in Nordkorea, man würde mich natürlich sofort identifizieren. Ich hätte keine Chance, mich mit Christen dort zu treffen. Und somit sind viele unserer Mitarbeiter selbst auch aus diesen Ländern, sind Teil der, ich sage das mal, Community dort und teilweise eben auch, ja, undercover natürlich im großen Teil unterwegs. Wir sind also nicht offiziell in diesen Ländern. Das können wir nicht machen, das wäre zu riskant. Aber wir sind seit vielen Jahren sehr eng mit den verfolgten Christen aller Denominationen verbunden. Und ich sage mal das Wort bis auf Grassroot-Level. Das heißt, wir sprechen nicht nur mit oder helfen denen, die jetzt die Leiter sind von großen Netzwerken, sondern wir versuchen, diejenigen auch zu finden, die isoliert sind, die irgendwo versprengt in irgendwelchen Gebieten leben, weil sie Christen geworden sind und weil sie zum Beispiel in einem radikal-islamistischen Clan ihren Glauben versuchen zu leben. Und wir versuchen, zu allen Kontakt aufzunehmen, um ihnen zu zeigen, wir stehen hinter euch, wir beten für euch und wir sind so eine Brücke, die auch gerade die Christen hier in Deutschland nicht nur erreichen soll, sondern sie bitten möchte, aktiv zu werden. Und das hat eine Auswirkung auch auf die, die so weit weg sind.
Kannst du uns jetzt noch ein bisschen mit reinnehmen in die jüngsten Entwicklungen? Darum geht es ja auch beim Weltverfolgungsindex. Was ist dir besonders aufgefallen im letzten Berichtszeitraum?
Ja, ich war ja selber in diesem Berichtszeitraum in, man kann sagen, einem Land von Subsahara-Afrika, nämlich in Nigeria. Und das war natürlich eine ganz unmittelbare Begegnung mit einer Entwicklung in einer Situation, die wir im Weltverfolgungsindex auch abbilden. Das ist nämlich die zunehmende Gewalt, gerade in den Ländern von Subsahara-Afrika, wie zum Beispiel auch Burkina Faso und Kongo, Niger, Mosambik und andere. Und dort habe ich mich mit Leitern von Gemeinden getroffen, aber auch mit Menschen, die selbst persönlich unfassbares Leid erlebt haben und habe mit ihnen sprechen dürfen. Und was man da erkennt, das ist eben einer dieser Trends, dass gerade in diesen Ländern von Subsahara-Afrika es keine wirklichen Rechtssysteme gibt, die Sicherheit schaffen für Christen. Das haben natürlich auch islamistische Gruppierungen, die dort die Scharia natürlich komplett flächendeckend in Afrika einführen wollen, die ein neues Kalifat haben wollen. Die haben das entdeckt. Das sind Failed States, gescheiterte Staaten zum großen Teil, wie Somalia. Und dann versuchen die grenzübergreifend, die Christen zu vertreiben. Und das Vertreiben ist nicht nur ein Vertreiben, sondern es ist auch ein Ermorden. Das heißt, Dörfer werden überfallen, mit Allahu Akbar rufen. Und dann werden die Kirchen niedergebrannt, die Häuser der Christen werden niedergebrannt. Frauen, Kinder und Männer werden massakriert. Einige kriegen vorher Warnungen, da heißt es, wenn wir wiederkommen und es gibt immer noch euch in diesem Dorf und ihr feiert immer noch Gottesdienste und die Kirche ist nicht eine Moschee, dann werden wir euch umbringen. Und manchmal macht man so als erste Vorwarnung, peitscht man den Pastor aus, man peitscht die Gemeindemitglieder aus. Das ist geschehen bei einem Gebetstreffen. Und man zeigt damit, dass man das ernst meint. Und deshalb gibt es auch Zehntausende, nein, man muss sagen, wenn ich Subsahara-Afrika ganz nehme, es gibt über 16 Millionen Menschen, die vertrieben wurden, mit Abstand der größte Teil Christen. Das ist eine Entwicklung. Dann gibt es natürlich noch die Entwicklungen, die wir erleben neben dem Thema Zunahme an Gewalt, dass autokratische Regime immer mehr ich nenne das mal den kleinen Raum einengen, den Christen haben, überhaupt noch ihren Glauben zu leben, nämlich in Gemeinschaften, in Gemeinden, in Kirchen, indem sie zum Beispiel Gesetze rausgeben und sagen, Beispiel Algerien, aber auch andere in Zentralasien, also in zentralasiatische Länder, sagen, eure Kirchen müssen zukünftig registriert werden. Und wenn ihr die nicht registriert, dann seid ihr illegal. Und wenn ihr illegal seid, dann verstoßt ihr gegen Gesetze und dann werden wir euch zur Verantwortung ziehen, das heißt verhaften, gegebenenfalls auch foltern. Und das heißt, die Christen verlieren im Prinzip die Möglichkeit, sich zu treffen. Sie müssen damit in den Untergrund. Sie sind Illegale in diesem Land oder in diesen Ländern. Und dieser Trend nimmt auch zu. Das heißt, es gibt Länder wie zum Beispiel Kirgisistan oder Kasachstan, wo es noch, ich sag mal, immer Restriktionen gab gegen Christen. Aber durch diese Gesetze und durch zunehmende Gewalt hat zum Beispiel Kirgisistan einen Sprung gemacht, das erste Mal in den Weltverfolgungsindex jetzt und 19 Plätze sozusagen nach vorne auf Platz 47 im Weltverfolgungsindex. Und Kasachstan hat auch einen großen Sprung gemacht. Und da sieht man, dass neben den autokratischen Regimen natürlich noch zusätzlich auch die muslimische Agenda ist. Denn das sind Staaten, wo natürlich auch Christen unter den Druck kommen durch den Islam.
Gibt es denn ein Land oder vielleicht auch mehrere, die für dich besonders herausstechen bei diesen Entwicklungen?
Ja, eben schon erwähnt Kirgisistan, dass die diesen Riesensprung gemacht hat. Und das vielleicht kann man auch noch mal Algerien nennen, weil ich war selber in Algerien. Algerien, da ist diese Entwicklung sogar noch weiter fortgeschritten. Dort hat man alle evangelischen Kirchen mittlerweile geschlossen. Es gibt also keine Möglichkeiten für die Christen mehr, sich offiziell zu treffen. Und ich war damals selbst in der Kabylei, das ist ein Gebiet in Algerien, wo eine große Erweckung war. Da sind sehr viele Muslime zum Glauben an Jesus gekommen. Und ich habe damals bei einer Pastorenfamilie gewohnt. Und die haben ihr Haus, also es waren zwei Familien, muss man sagen. Bei der einen Familie habe ich gewohnt, aber sie haben ihr Haus so gebaut, dass sie ihre Wohnzimmer fusioniert haben. Haben die aneinander gebaut und das war dann die Gemeinde. Das war dann der Gemeinderaum, da haben sich die Christen getroffen. Und ich durfte das dann erleben, dass da so viele Leute kamen, dass das Wohnzimmer nicht nur voll war, sondern da gab es dann Stufen hoch. Und an den Stufen hatte man Lautsprecher platziert, dass die Leute draußen das auch noch mithören konnten. Und da war richtig was los. Diese Leute wurden alle vertrieben. Das heißt, auch die Pastoren sind mittlerweile geflohen. Und es ist eben so, als ob diese autokratischen Regime versuchen, die Gemeinde zu strangulieren, also so zu entmutigen, zu zersplittern. Und das ist der Trend, den ich auch nicht nur sehe, sondern wovon ich auch immer wieder höre, egal in welchem Land ich bin, wo Menschen sagen, Christen sagen, sie haben uns unsere Häuser zerstört, wir haben gar keine Bleibe mehr, wir müssen irgendwo eine Existenz wieder aufbauen, also werden sie zersplittert. Oder aber, ihr dürft keine Gemeinde haben, ihr dürft auch nicht singen, ihr dürft nicht mehr zusammen beten. Und dann denkt man, okay, dann hat man die Gemeinden zerstört. Aber die Realität, Gott sei Dank, ist anders wie damals in der Apostelgeschichte. Eine Zersplitterung, die stattfindet, wie in Algerien oder wie jetzt auch in Kirgisistan, in Kasachstan, auch in anderen Ländern, führt oft dazu, dass noch kleinere Einheiten sich im Geheimen versammeln und durch diese kleinen Einheiten, die sich zersplittern, auch über die Region verteilt, noch mehr missionarische Kraft ausgeht. Das heißt, die laden dann zum Abendessen ein und zum Abendessen kommen dann eben zum Beispiel Muslime. Und dann essen die dort und während die essen, geben sie das Evangelium von Jesus Christus weiter und dann wachsen die kleinen Zellen werden immer größer und sie teilen sich wieder. Und das haben wir in der Apostelgeschichte genauso erlebt, ne? Die Vertreibung, die erste Verfolgung von Jerusalem ausgehend, das hat das Evangelium über die ganze Welt gebracht. Aber, und das ist das Wichtige zu sagen, es geht nur, indem wir ihnen zur Seite stehen, indem wir ihnen helfen. Wenn wir sie darin alleine lassen, in dieser enormen Phase von Druck und Verfolgung, dann gibt es viele, die zerbrechen, weil sie das einfach nicht mehr schaffen. Und deshalb bitten sie auch als erstes um Gebet.
Darauf werden wir auch nachher auf jeden Fall nochmal zurückkommen, dass wir eben auch für unsere Geschwister beten, für sie einstehen und ja, uns einfach eins auch mit ihnen machen. Du hast jetzt gerade das Wort Trends schon erwähnt. Was gibt es denn noch so für Trends, die sich abzeichnen für das kommende Jahr oder vielleicht auch für darüber hinaus?
Einer der ganz großen Trends ist natürlich das Thema Social Scoring und Überwachungstechnologien, künstliche Intelligenz genau genommen. Künstliche Intelligenz und all diese Dinge könnten positiv genutzt werden und in manchen Bereichen werden sie positiv genutzt. Aber gerade die Diktatoren, die an ihrer Macht festhalten, die ja panische Angst haben, ihre Macht zu verlieren, oder diese eben genannten Autokraten, nutzen immer mehr Gesichtserkennungssoftware. Sie versuchen, ihr gesamtes Volk, alle Menschen sozusagen in eine Datenbank zu bringen, sie zu sortieren in Gut und Böse aus ihrer Sicht, also besser gesagt in hilfreich und bedrohlich. Und sie versuchen, sie damit zu beeinflussen und zu lenken. Und das ist ganz extrem zum Beispiel in China, wo Xi Jinping eine regelrechte, ich sage jetzt mal akribisch geplante Strategie hat, dass er alle seine Untertanen auf seinen Kurs bringen will. Also er möchte ein Brainwashing, eine Gehirnwäsche machen, in dem zum Beispiel auch die Bibel, das muss man sich vorstellen, die Bibel soll nicht weg sein, also dass man keine Bibeln hat. Nein, er möchte die Bibel nur etwas verändern. Er möchte, dass die Bibel, dass sie in ein Format seiner Vorstellungen kommt und umgeschrieben wird. Also aus der Bibel ein Buch zu machen, wo Xi Jinping seine Gedanken mit einflechtet. Und das sieht man auch, diesen Überwachungsdruck und all das, was das für Früchte trägt, sieht man zum Beispiel auch, dass in den staatlich registrierten Kirchen in China sind überall Kameras angebracht. Also es wird ja alles komplett überwacht. Und da sollen die Christen, bevor sie mit dem Gottesdienst anfangen, die Hymne singen. Und da hängen dann Kreuze nicht vorne. Das Kreuz in der Kirche ist normalerweise das Symbol, ja, ist doch klar, für die Christen. Da hängt Xi Jinping in Großformat in diesen staatlich registrierten Kirchen. Und das wird immer akribischer überwacht. Und diese Überwachungstechnologie wird exportiert von China an befreundete andere autokratische Herrscher, die sich damit im Prinzip versuchen, ja, ich sag mal, ihr Kingdom, ihr Königreich zu sichern und versuchen, das Königreich Gottes zu vertreiben, was ihnen jedoch nicht gelingen wird. Es gibt noch einen Trend, und das sage ich mal, das ist ein positiver Trend. Es gibt ja nicht nur negative Trends. Ein positiver Trend ist, der aber auch einen Preis kostet, dass immer mehr Muslime, Hindus, Buddhisten, Kommunisten, Animisten zum Glauben an Jesus finden. Und dass wir eine Zeit haben, die so, ich nenne das mal blutleer ist, von Einsamkeit, von Angst geprägt, von Unsicherheit, von Armut, von Verzweiflung, dass diese Menschen auf der Suche sind, weil sie wissen, es muss doch irgendwo einen Gott geben, es muss doch eine höhere Instanz geben, die sie liebt und nicht nur die sie so unter Druck setzt, dass sie am Ende das Gefühl haben, sie möchten nicht mehr leben, sie möchten eigentlich nur noch verschwinden im Nirvana, wie das im Hinduismus dann irgendwie ist, dass die verschwinden und hoffen, dass sie irgendwann mal in eine andere Stufe des Lebens kommen und nicht nur als Käfer oder als Dalit. Das muss man sich mal vorstellen, ein Dalit, das sind Kastenlose in Indien. Indien steht übrigens auf Platz 11 im Weltverfolgungsindex, sehr weit vorne. Und diese Dalits werden extrem unter Druck gesetzt, weil sie Kastenlose, Unberührbare sind, weil sie nichts wert sind in deren System, sondern weil sie eben zu Abertausenden zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und Zehntausende Dalits verstehen sich plötzlich als Königskinder. Sie verstehen ihre Identität in Christus. Sie freuen sich, sie haben eine unvorstellbare Freude, und die Wut des Feindes ist so groß, dass man versucht, diese Dalits in sogenannten Antikonversionsveranstaltungen an riesigen öffentlichen Plätzen, wo man Tausende von Menschen einlädt, auf der Bühne zu schlagen, zu prügeln, damit sie zurückkonvertieren öffentlich. Und das zeigt, was für eine Konfrontation da stattfindet. Die Autokraten und die Diktatoren dieser Welt möchten angebetet werden. Sie möchten, dass die Menschen ihnen huldigen, dass sie alles für sie geben. Und für diese Diktatoren sind die Menschen nichts wert. Sie sind nur Mittel zum Zweck. Und wenn dann Christen das nicht tun, sich nicht niederwerfen von großen Statuen wie in Nordkorea, vor den Statuen von Kim Il-sung oder Kim Jong-il, die dort mitten in Pyongyang stehen und die Größe haben, der Statuen von Nebukadnezar übrigens, da gibt es ja ein richtig antigöttliches Gegenprinzip, die werfen sich nicht nieder. Was heißt das? Sie verehren nicht die selbsternannten Götter. Und deshalb werden sie noch mehr mit noch größerer Wut verfolgt. Und deshalb gibt es eben auch diese ganzen nationalistischen Bewegungen, auch in der Türkei zum Beispiel, wo Erdogan ja auch ein, ich sag mal, Islamist ist, der versucht, den sunnitischen Islam zur Staatsreligion zu machen und sich selbst als den großen Mann darzustellen, der das schafft, also der sozusagen der Erfüllungsgehilfe ist. Und deshalb gibt es immer mehr Druck. Und dann wird gesagt, ein guter Türke muss ein Muslim sein. Oder ein Hindu ist immer ein Inder und ein Inder ist immer ein Hindu. Und die anderen zerstören die Kultur. Und somit nimmt der Druck noch mehr zu.
Open Doors ist ja auch als einen Dienst bekannt, der einen großen Fokus auf das Erzählen von Geschichten aus der verfolgten Kirche legt. Wir wollen verfolgten Christen eine Stimme geben. Trotzdem ist der Weltverfolgungsindex, der ja hauptsächlich aus Zahlen und Fakten besteht, sehr, sehr wichtig. Warum ist das so?
Der Weltverfolgungsindex hatte ja mal einen anderen Ursprung. Eigentlich, und das ist schon ja über 32 Jahre her, also seit 32 Jahren veröffentlichen wir den Weltverfolgungsindex, war er ein Planungsinstrument für Open Doors selbst. Und zwar, die Frage war, Wir haben so viele verfolgte Christen. Es werden immer mehr. Wir haben auch immer mehr Erkenntnis über Verfolgung bekommen damals, weil wir in immer mehr Ländern verfolgte Christen gefunden haben. Und dann war die Frage, ja, wie setzen wir die Prioritäten dieser doch begrenzten Ressourcen, die wir haben, um ihnen zu helfen? Also nicht nur finanzielle Ressourcen, sondern auch Mitarbeiter. Wo ist es denn am schlimmsten und wie bewerten wir denn, dass der Druck in einer bestimmten Region größer ist als in einer anderen? Und dann hat man begonnen und hat gesagt, okay, wir müssen irgendwelche einheitlichen Kriterien finden, um eine gewisse Einschätzung und Messbarkeit herzustellen, wie wir unsere Hilfe priorisieren, denn wir werden es nicht schaffen, alle zu erreichen. Und so gab es dann ein System, was in verschiedenen Rubriken heute eingeteilt ist. Und zwar haben wir dann untersucht, das Maß der Religionsfreiheit im Bereich des privaten Lebens, dann das ist die erste Rubrik, dann die zweite in der Familie, die dritte in der Gesellschaft, dann das kirchliche Leben, das Leben im Staat und die Gewalttaten gegen Christen. Das sind 6 Rubriken. Und diese 6 Rubriken, da gab es Fragen, viele Fragen, die gestellt wurden, um festzustellen, nur mal als Beispiel im Privatbereich, können die Christen überhaupt eine Bibel für sich privat haben? Oder dürfen sie überhaupt ihrer Familie sagen, dass sie Christen sind? Oder hat das massive Konsequenzen? Also alles solche Fragen, die hinter dieser jeweiligen Rubrik stecken. Und dann haben wir im Laufe der Zeit diese sogenannte Methodik, also wie schätzen wir denn das ein? Und daraus entsteht dann am Ende ja auch die Rangliste der Länder, dass wir gesagt haben, jede dieser 6 Rubriken wird gleichgewichtet. Also nicht nur die Anzahl der ermordeten Christen wiegt viel stärker zum Beispiel als der enorme Druck, der auf Christen ausgeübt wird, zum Beispiel durch Morddrohungen oder wenn sie nicht Kinder dürfen zum Beispiel nicht zur Schule gehen, weil sie christliche Kinder sind und so weiter. Wir haben das gleichgewichtet und haben dann gesagt, okay, aus allen dieser Rubriken, es gibt maximal 100 Punkte, das ist das absolute höchste Maß von Verfolgung. Und wir haben dann die Länder untersucht nach diesen 6 Rubriken und haben dann Indexpunkte rausgefunden durch die Befragung der Christen vor Ort und auch durch Analysten, die wir haben, durch viele, die mitwirken, und haben dann dieses Ranking bekommen. Und jetzt kam natürlich die Frage dann auf, vor 32 Jahren, warum nutzen wir dieses Planungsinstrument nicht für die Öffentlichkeit? Was wollen wir damit erreichen? Was können wir damit erreichen? Zum Ersten, wir wollten damit erreichen, dass diese Länder, die die Christen am härtesten verfolgen, sichtbar gemacht werden. Weil die Christen haben ja keine Stimme, sie sind im Untergrund, sie können sich nicht artikulieren. Also haben wir gesagt, gut, dann werden wir eine Landkarte der Verfolgung rausgeben. Dann wissen die Christen hier in Deutschland, das sind die Länder, wo die Christen am härtesten verfolgt werden und wir können gezielter für sie beten. Das nächste ist, was wir erreichen wollen mit dem Weltverfolgungsindex, ist, dass die Länder selber durch das Medienecho sehen, ach, wir stehen auf dem Weltverfolgungsindex, das kann nicht verheimlicht werden. Das wird offensichtlich, dass zum Beispiel solche Länder, ich sage jetzt mal wie Pakistan an Platz 8, Iran auf Platz 9, Afghanistan auf Platz 10, die sichtbar werden in der Öffentlichkeit. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, weil wir ja weltweit aktiv sind. Und dann ist es für mich auch eine Gebetslandkarte. Und das ist es ja auch für viele Christen, die sie übrigens bei sich zu Hause hängen haben. Die kann man ja bei uns kostenlos in Großformatik bestellen, um sie einfach sichtbar zu machen zu Hause oder auch in der Gemeinde. Und viele Christen beten dann gezielt für die verschiedenen Länder. Und insofern ist das nicht nur ein Instrument der Öffentlichkeitsarbeit, wo wir auch Regierungen mit konfrontieren, auch Politiker mit konfrontieren, damit sie sich auch einsetzen, auch auf diplomatischem Weg, sondern es ist auch für Gemeinden, für uns als Christen eine Gebetslandkarte, um gezielt uns für unsere verfolgten Geschwister einzusetzen.
Gibt es da vielleicht auch eine Erfolgsgeschichte, wo eben dieses Mittel des Unterdrucksetzen oder des Konfrontierens von Politikern oder von anderen Ländern wirklich gewirkt hat?
Ja, also es gab zumindest bei mir einen Anruf eines engen Vertrauten der Regierung eines Landes, der ganz freundlich mich gefragt hat, warum denn sein Land ausgerechnet auf dem Weltverfolgungsindex ist. Und ich habe ihm gesagt, ich kann Ihnen das gerne erklären, aber ich kann Ihnen auch sagen, wie das Land wieder runterkommt von dem Weltverfolgungsindex. Und ich glaube, das ist allein schon ein Zeichen dafür, dass es ist nicht unsichtbar, sondern diese Länder wollen ja eine Geschichte spielen. Sie haben ja sogar in ihren Verfassungen Religionsfreiheit reingeschrieben, aber jeder weiß, dass das nur eine Farce ist. Und deshalb ist es wichtig, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Tatsächlich, ich glaube, auch das, was ich nicht direkt mitbekommen habe, in vielen Parlamenten, auch in Europa, ist der Weltverfolgungsindex präsent. Und es gibt viele Gespräche auch hinter den Kulissen, die nicht öffentlich sind, wo dieses Thema angesprochen wird. Und da ist der Weltverfolgungsindex übrigens die einzige, weltweit einzige Primärerhebung, also die wirklich jedes Jahr von denen auch mit erwirkt wird oder daran mitgearbeitet wird, die es auch betrifft. Das heißt, es ist der einzige Index weltweit, der wirklich aktuelle Informationen über die Verfolgung von Christen oder die Rangfolge der Verfolgung der Länder liefert.
Also ein wirklich wichtiges Instrument, nicht nur für uns intern, sondern auch für verfolgte Christen oder Christen weltweit. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, worüber wir gerade gesprochen haben oder womit du dich eben auch in den letzten Wochen befasst hast, vielleicht auch im letzten Jahr, gibt es da ein Land, eine Situation oder eine Geschichte, die dich besonders getroffen hat?
Ja, ich habe einen Pastor in Nigeria getroffen und das war für mich auch eine sehr eindrückliche Situation. Ich war in einem Traumazentrum dort und da waren Christen, Männer wie Frauen, die erst 2-3 Monate vorher Massaker erlebt haben. Das heißt, ihre Familien wurden massakriert. Das war ganz schrecklich. Das war, als die Dörfer überfallen wurden von Fulani-Islamisten. Und sie sind mit dem Leben davon gekommen. Und einer, das war ein Pastor, ich nenne ihn mal Barnabas, der saß dort, als ich eine Andacht machen sollte, morgens, früh morgens in diesem Traumazentrum und saß dort mit den anderen, die diese unfassbaren, schrecklichen Dinge erlebt haben, wirklich traumatisierte Geschwister. Und ich habe damals ein Bibelwort bekommen, in dem ich ihnen sagen sollte, dass sie die Perspektive in den Himmel richten sollten vor den Altar Gottes. Da gibt es ja diese Stelle in der Offenbarung, wo diese Christen, die um des Namens Jesu willen als Märtyrer gestorben sind, in weißen Gewändern dort sind und dann auch rufen, wie lange noch? Und ich habe gesagt und habe die Bibelstelle vorgelesen und habe gesagt, schaut mal, eure Familienmitglieder, eure Kinder, eure Ehefrauen, eure Ehemänner, die sind jetzt an diesem wunderbaren Platz und sie sind ganz fröhlich und sie singen und sie lobpreisen. Und ihr seid hier traurig und das kann ich verstehen. Aber wenn ihr jetzt die Perspektive mal zu ihnen richtet, dann seht ihr, wie glücklich sie sind und was sie für einen, ja, außergewöhnlichen, was sie eine außergewöhnliche Bedeutung haben in den Augen auch von Jesus als Märtyrer, die um seines Namens willen gestorben sind. Und dieser eine Pastor, der kam zu mir, der hat gesagt, ich habe die ganze Zeit nur geweint, weil ich habe meine Familie dort oben gesehen. Also bewegt mich immer noch. Ich merke, wenn ich gehe wieder zurück und wenn man so zurückgeht an so einen Ort, wo sowas passiert ist, spürt man trägt es doch tief mit sich, ja, so ein Thema. Und er hat gesagt, ich habe sie gesehen, wie sie glücklich sind, aber ich habe sie davor gesehen, wie sie verbrannt sind und wie sie in der Ecke meines Hauses gelegen haben. Und ich habe die Stimmen meiner Kinder gehört, wenn ich zu Hause war und ich habe sie laut gehört, als ob sie nach Hause kommen. Und jetzt habe ich diese Perspektive bekommen. Ich habe dieses Bild gesehen. Ich habe sie gesehen im Geist, wie sie gesungen haben und wie glücklich sie waren. Und das hat mein Leben jetzt gerade in diesem Moment völlig verändert. Ja, und das ist so eine Geschichte, die, da sage ich immer nur, danke Jesus, dass du mir diesen Impuls gegeben hast, diese Bibelstellen gegeben hast. Und natürlich auch die Bedeutung. Ich hatte an diesem Morgen, als ich diese, diese Andacht gehalten habe, habe ich Ermutigungskarten dabei gehabt, die Christen geschrieben haben aus Deutschland. Und ich habe diese Ermutigungskarten ja verteilt dort und ich habe gesehen, wie glücklich die waren, was die hatten Tränen in den Augen, die haben die Hände ausgestreckt. Und das kann ich wirklich mal sagen für alle, die das hören. Wenn ihr eine Ermutigungskarte schreibt und die nehmen wir mit und die verteilen wir an diese Menschen, da seid ihr direkte Botschafter. Das hat so eine Kraft, so eine Ermutigung, so viel Hoffnung, dass wenn sie dann eure Karte sehen und lesen, und manche haben sie die ganze Zeit an ihre Brust gedrückt, sie haben sie zu Hause dann auch. Und sie schauen immer wieder dahin in der Zeit ihres Leids und ihrer Trauer, dann können wir doch so viel mehr machen, als wir manchmal denken. Und ja, und das ist vielleicht auch noch wichtig, dass nicht ich nur etwas erlebe, sondern ich erlebe etwas Besonderes durch die Christen, die uns hier mit zur Seite stehen, weil ich nehme etwas von ihnen mit. Und ich erzähle immer, dass es viele Beter gibt in Deutschland und viele, die uns auch unterstützen, ihnen zu helfen. Und das hat viel mehr Auswirkungen, als viele sich das im Traum nur vorstellen können.
Genau, und diese Ermutigungskarten, diese Ermutigungsaktion, die wir da machen, die ist echt so wertvoll. Und ich habe schon so oft davon auch gehört, wie ermutigt Christen dadurch geworden sind, weil sie mitbekommen haben, dass Menschen überall auf der Welt und eben auch in Deutschland für sie beten, an sie denken und für sie einstehen. Und wenn ihr da auch mitmachen möchtet, dann könnt ihr auf unserer Homepage www.opendoors.de auch noch mehr über diese Ermutigungsaktion finden. Und wenn ihr noch mehr darüber hören möchtet, was Markus alles so in Nigeria und auch im Irak erlebt habt, dann kann ich euch nur ins Herz legen, auch mal auf unserer Homepage in die Mediathek zu schauen oder auch auf YouTube. Da findet ihr den Film The Journey Irak und Nigeria, wo Markus eben in diese Länder gereist ist und dort verfolgte Christen getroffen hat, mit ihnen gesprochen hat und einfach hautnah erlebt hat, wie es ihnen dort geht. Und eine andere Sache, die wir aber auch machen können, ist das Gebet. Darüber haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen, Markus, wie wichtig das Gebet für unsere verfolgten Geschwister ist. Und ja, die Welt ist so groß und es passiert so viel tagtäglich, aber trotzdem hast du vielleicht ein paar konkrete Gebetsanliegen, wie wir uns eins machen können, jetzt auch im Zuge des Weltverfolgungsindex und dem, was die Zukunft so bringt, was die Vergangenheit uns jetzt auch gezeigt hat. Wie können wir beten?
Ich habe ja schon erwähnt, in unserem Monatsmagazin, wo auch ein Gebetskalender drin ist, da sind ja für jeden Tag ganz konkrete Gebetsanliegen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man es abonniert, damit man eben fortlaufend für diese verfolgten Christen beten kann. Und zwar auch die Anliegen gezielt, weil das gezielte Gebet ist so wichtig, weil dann kann ich mich auch damit identifizieren. Jetzt gerade zur Veröffentlichung des Weltverfolgungsindex ist natürlich, ich glaube, das Gebet von vielen Christen weltweit, dass sie nicht vergessen werden, dass sie in dieser Zunahme, und ich sag mal wirklich, sie sind in einem Sturm drinne, dass sie den Mut haben, in diesem Sturm zu bestehen. Und deshalb ist es wichtig zu beten. Ich habe ja jetzt zum Beispiel erwähnt auch die Situation Subsahara-Afrika, wo so eine enorme Welle von Gewalt ist, wo so viele Christen auch jetzt vertrieben wurden und keine Häuser mehr haben, kein Essen mehr haben, nichts, also wo wir sie versorgen müssen. Und dass wir dafür ja Sorge tragen natürlich einerseits, das ist eine wichtige Sache, und für sie beten, dass sie ihre Hoffnung nicht verlieren. Und dass natürlich noch viele Muslime, Hindus, Kommunisten, Animisten, Buddhisten, es gibt vielleicht noch mehr mit Isten hinten, aber diese Menschen, die hoffnungslos sind, dass sie durch diese Christen, die sie vorher verfolgt haben, vielleicht gerade dadurch, durch ihr Verhalten, durch ihre Liebe, dass sie berührt werden und dass sie zum Glauben an Jesus kommen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass ihr für uns betet, wenn ich das mal sagen darf. Wir haben viele, viele Mitarbeiter auch im Field, in den Regionen dort, die dort unter hohen Risiken unterwegs sind und die natürlich jeden Tag auch das Leid sehen. Dass ihr auch für uns betet, für sie dort betet, auch für uns hier. Und dass ihr das Gebet mit in eure Gemeinden tragt für verfolgte Christen. Weil es ist mir immer wichtig gewesen von Anfang an, dass die Gemeinden involviert werden. Dass ihr, wenn ihr in Gemeinden seid, zum Beispiel die Jugendgruppen dafür begeistert. Wenn ihr Jugendliche seid, dann wisst ihr es vielleicht schon. Wir haben Shockwave. Das ist ein Material, das ist so spannend. Das könnt ihr bei uns bestellen. Da könnt ihr so Abende machen, Gebetsabende. Oder es gibt die Möglichkeit, beim weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen als Gemeinden das Material zu bestellen von uns. Und dann zu beten, Gebetsgottesdienste zu machen. Also, es gibt, wenn ihr den Weltverfolgungsindex seht und habt, gibt es ganz viele Länder, wo ihr einsteigen könnt und wo ihr für die Christen dort beten könnt. Und insofern ja, möchte ich euch gar nicht mit mehr und noch mehr Gebetsanliegen belasten, weil der Heilige Geist wird jedem Einzelnen ganz persönlich bestimmte Schwerpunkte aufs Herz legen. Es ist nicht ein Abarbeiten, das Gebet, sondern es ist ein Leiten lassen durch den Heiligen Geist. Und jeder wird unterschiedlich berührt und somit gibt es ganz viele verschiedene Gebete, die gebetet werden mit ganz viel Hingabe. Und da ich jetzt so begeistert vom Gebet erzähle, kann ich natürlich auch nicht verschweigen, dass wir hier ein Gebetshaus haben in Kelkheim. Und da kann man Präsenz dabei sein. Da kann man unter gebetshaus.de, das ist die beste Adresse, die wir je kriegen konnten, gebetshaus.de, da kann man auch online mitmachen. Man kann also hierher kommen, man kann online dabei sein. Da weißt du genau, wofür du beten kannst, denn das sind dann Zeiten, wo immer ein Land oder eine bestimmte Situation vorgestellt wird, wo wir eine Zeit der Anbetung haben und wo wir dann ganz gezielt mit Tausenden übrigens von Christen, die auch mit dabei online zugeschaltet sind, beten können. Also daran wird es nicht mangeln. Du musst nur dabei sein und du wirst spüren, was für eine Power das hat. Und besonders die verfolgten Christen werden es spüren.
Vielen lieben Dank, Markus, für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und danke auch euch fürs Zuhören. Ihr habt gerade wirklich viel gehört, was ihr machen könnt, was ihr tun könnt für unsere verfolgten Geschwister. Und ich möchte euch echt ermutigen, auf unserer Homepage www.opendoors.de nochmal vorbeizuschauen, auf die Ermutigungskartenseite zu gehen, auf die Open Doors Tag-Seite, euch den Film The Journey anzugucken, im Gebetshaus vorbeizukommen. Ihr merkt schon, man kann noch so viel mehr tun als beten, aber auch das Gebet ist unsere größte Waffe. Deswegen tut bitte auch das und denkt an unsere verfolgten Geschwister. Ansonsten hören wir uns nächsten Monat wieder und wir freuen uns schon drauf. Bis dann, euer Team von Open Doors.
Willst du verfolgte Christen auch unterstützen? Werde Open Doors Gebetspartner und erfahre monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de/magazin